Bei mir im Studio sitzt jetzt Janika Kuge. Du hast letzte Woche einen Vortrag gehalten zu Obdachlosigkeit und Verdrängung. Und es ging dabei vorrangig um die Ordnungspolitik in Freiburg und darüber hinaus. Und du hast dich auch schon vor 2 Jahren in einer Abschlussarbeit mit dem sogenannten Obdachlosenkonflikt vor dem KG2 der Uni Freiburg beschäftigt. Und Themen von dir sind auch unter anderem Neoliberalismus und Stadtpolitik. Deswegen sprechen wir jetzt über Wohnungsnot in Freiburg bzw. über Menschen in Wohnungsnotlagen. Ja, Janika, schön, dass du da bist.
Hallo, danke.
Als Einstieg erstmal die Frage, wie viele Menschen in Wohnungsnot gibt es denn in Deutschland?
Also wiederum zum Einstieg ist es wichtig zu wissen, dass es keine zentrale Statistik gibt. Die Statistiken, die sind vor allen Dingen zusammengestückelt aus kommunalen Zählungen und Schätzungen von verschiedenen Hilfsorganisationen. Die Statistiken, auf die ich mich jetzt beziehe, die sind von der Interessensgemeinschaft für Wohnungslosigkeit, BAG heißt es, Bundesgemeinschaft für Obdachlosigkeit. Und da gibt es Zahlen, die sich wiederum auch darin aufgliedern, dass es generell Menschen in Wohnungsnot sind. Also da gibt es verschiedene Lagen, zum Beispiel Menschen, die ganz auf der Straße wohnen müssen oder auf Hilfseinrichtungen angewiesen sind. Und dann eben auch Leute, die prekär untergekommen sind, zum Beispiel in ungenügenden Wohnverhältnissen, in Gartenlauben etc. wohnen oder kurzfristig bei Verwandten untergekommen sind. Also im Prinzip Menschen, die keinen angemeldeten, rechtlich sicheren Wohnsitz angeben können. Da belaufen sich die Zahlen eigentlich zwischen 30.000 und 45.000. Die gehen auch einigermaßen weit auseinander. Und die Zahlen, die ich jetzt im Kopf habe, 200.000 sind ungefähr insgesamt in Wohnungsnotlagen. Davon machen 30.000 bis 40.000 tatsächlich auf Platte in Anführungsstrichen, was eben meint, dass die Straße oftmals als Wohnort herhalten muss oder der öffentliche Raum. Die Zahl entwickelt sich auch ständig, vor allen Dingen jetzt, wo einigermaßen unsichere Zahlen vorliegen zu Menschen, die also ohne Papiere auch in Deutschland angekommen sind. Und da wird sich wahrscheinlich die Zahl auch noch dramatisch nach oben entwickeln.
Im Vortrag hast du über das Konzept der unternehmerischen Stadt gesprochen. Ich habe mich da an die Soziologie erinnert, wo es um das unternehmerische Selbst geht, was nicht ganz dasselbe ist, aber beides hat auf jeden Fall mit Neoliberalisierung zu tun. Janika, welche Maßnahmen ergreifen denn Städte, um Obdachlose zu vertreiben?
Das geht auch sehr weit auseinander. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass seit 1999 die Kommunalgesetze oder beziehungsweise der Bund die Gesetze auf Kommunalebene verlegt hat, wo selbst quasi die Kommune entscheiden kann, wie sie mit Fällen oder Regelungen des öffentlichen Raums umspringt. Hierbei sind vor allen Dingen die Gesetze des öffentlichen Raums relevant, weil eben Menschen ohne festen Wohnsitz häufig auch tatsächlich im öffentlichen Raum anzutreffen sind und den auch auf eine andere Art und Weise nutzen, als jetzt es der klassische Stadtbewohner, die Stadtbewohnerin tun würde. Unter anderem eben wird informeller Handel betrieben oder das als Schlafplatz genutzt oder als Lagerplatz zum Beispiel für Habseligkeiten etc. Das ist allesamt in vielen Städten illegal. Da gibt es dann verschiedene Verschiebungen, zum Beispiel ob jetzt generell das Lagern in der gesamten Innenstadt oder auch in mehreren Stadtbereichen jetzt dezidiert verboten ist oder nur zum Beispiel Teile betrifft. Dann gibt es zum Beispiel Städte, die das Lagern und das Aufhalten im öffentlichen Raum über längere Zeit eigentlich schon sehr kritisch beobachtet. Da ist es wiederum auch international sehr, sehr verschieden. In Frankreich zum Beispiel gibt es Städte, in denen teilweise schlechte Geruchsstoffe in Bodennähe aufgebracht werden, dass die Menschen sich nicht auf dem Boden aufhalten können. Dann gibt es sogenannte andere Infrastrukturen, also harte Infrastrukturen, beispielsweise Bänke, wird, die in einzelne Sitze zerteilt sind, sodass man das ein längerer Aufenthalt auch im Liegen auf diesen öffentlichen Möbeln sozusagen nicht möglich ist. Das variiert sehr stark. Ungarn zum Beispiel hat Obdachlosigkeit einfach ganz verboten. Das sollte natürlich auch unser generelles Ziel sein, Obdachlosigkeit generell abzuschaffen. Allerdings nicht durch Repression, sondern durch das Anbieten ernsthafter Hilfsmaßnahmen. In Freiburg selbst ist es jetzt eigentlich nicht besonders anders geregelt als in anderen Städten. Freiburg gilt auch unter Betroffenen öfters als relativ lax, was die Maßnahmen betrifft. Das hängt jetzt nicht mit der Gesetzeslage zusammen, sondern vor allen Dingen mit dem Knackpunkt, nämlich des Polizierens, also des Durchsetzens durch die lokalen Ordnungskräfte. In Freiburg selbst ist eben seit einer Zeit jetzt die Lage aber sehr veränderlich. Was eben damit zusammenhängt, ist, dass eben dieses Polizieren und die politischen Vorgaben weiter auch auseinandergehen. Also die Möglichkeit für die Polizei in Freiburg, die schärferen Gesetze, was das Lagern und Aufenthalten anbetrifft, durchzusetzen, ist stärker gegeben als noch zuvor. Das ist nichts Besonderes, das ist in anderen Städten tatsächlich auch so. Deswegen ist Freiburg ein Fall von vielen, aber dadurch eben auch besonders interessant und jetzt nicht kein kleines marginales Beispiel.
Da ging es ja auch im Vortrag letzte Woche drum, also Sven, der 12 Jahre ohne festen Wohnsitz gelebt hat, hat dann auch darüber berichtet, dass es die Polizei in Freiburg dann vermehrt auf Platzverweise zurückgreift und dann auch Anzeigen verteilt, wenn diese Platzverweise nicht beachtet werden. Jetzt würde ich gern mir nochmal genauer angucken, dieser sogenannte Obdachlosenkonflikt vor dem KG4, wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob man vor dem KG2, ob man es nicht vielleicht eher anwohnenden Konflikt nennen sollte, aber was wird denn da den Obdachlosen vorgeworfen?
Genau, also da handelt es sich um einen Fall, der jetzt einige Jahre her ist, der ist aber relativ beispielhaft, zeigt auch, wie dieses Polizieren oder die Politik auch der unternehmerischen Stadt dazu führt, dass marginalisierte Personen noch weiter marginalisiert werden. Da war es eben so, dass sich eben obdachlose Menschen vor dem, oder man weiß auch gar nicht, ob die obdachlos waren, das war eigentlich vielmehr eine Fremdzuschreibung. Es ist auch relativ schwierig, Menschen als obdachlos so anzusprechen. Das ist ja einfach, es geht ja über die persönlichen Umstände tatsächlich hinweg. In dem Fall waren es unterschiedliche Personen, die sich dort einfach tagsüber aufgehalten haben, in einer Art und Weise, wie jetzt die sich vielleicht von dem normalen Aufenthalten abweicht. Sie haben sich dort länger aufgehalten, haben dort auch Habseligkeiten gelagert und aufgrund der schlechten Isolation zum Boden wurden eben Europapaletten aufgestellt, auf die sich die Menschen draufgesetzt haben. Sie haben dort auch teilweise Alkohol konsumiert, das tun andere Menschen natürlich auch. In dem Fall haben sich die Menschen oder einige Menschen, auch Studierende, Lehrende von der Universität, speziell daran gestört. Es wurde vorgeworfen, dass gepöbelt worden sei, auch gegen die Studierende. Besonders herausragend war eine Beschwerde, die sagte, eine Person, die dort sich aufgehalten hat, hat gegen behinderte Menschen gepöbelt. Das mag so dahingestellt sein. Ich finde diese Vorwürfe generell für relativ schwierig tatsächlich, weil da viel Zuschreibungen auch passieren, die vor allen Dingen damit zusammenhängen, dass wenn es dort irgendwie nach Fäkalien riecht, also nach Urin, dann wird es oftmals den Leuten, weil sie dort eben sitzen, zugeschrieben. Allerdings haben auch genau diese Leute, die sich dort irgendwie länger aufhalten, auch beobachtet, dass dort viele andere Menschen, die sich anderweitig dort aufhalten, das tatsächlich als öffentliche Toilette missbrauchen, weil dieser Platz einigermaßen windgeschützt ist, einigermaßen schlecht einsehbar und nicht zuletzt ist es einer der ganz wenigen Plätze in Freiburg gewesen, mit Ausrufezeichen, der Platz vor dem KG2, Platz der alten Synagoge, der noch nicht komplett bebaut war, der öffentlich zugänglich war und der auch noch nicht durch Konsumzwang, durch etwaige Etablissements sozusagen eingenommen war. Also es handelt sich damit um einen Platz, der tatsächlich auch relativ limitiert in der Stadt vorhanden ist und dadurch einfach auch für Menschen mit Obdachlosigkeitsproblemen auch relativ attraktiv war. Und war ist es eben, weil er jetzt umgebaut wird. Das alles war relativ, also diese Vorkommnisse sind auch relativ verdächtig gewesen, deshalb, weil diese Problematiken schon über mehrere Jahre bestanden haben, dass dort Menschen sich aufgehalten haben, die jetzt nicht besonders für Harvard-Studierende in Anführungsstrichen hübsch anzusehen waren, die jetzt nicht sozusagen das Unternehmerische selbst, um darauf zurückzugreifen, irgendwie weiterbringen, die Leute vielleicht auch verunsichert haben, weil es also visuelle, sichtbare Armut, visuelle Verarmung und sozusagen soziale Missstände auch sichtbar gemacht hat, die Menschen vielleicht auch gar nicht sehen wollen, weil sie sich selbst eigentlich sicher wehen wollen in ihrer sozialen Position. Und genau diese sichtbare Armut oder dieses Abweichen von dem normalen Verhalten einfach vor allen Dingen irritierend ist. Dass daraus dann Marginalisierungsprozesse wie zum Beispiel Platzverweise ausgesprochen werden, klingt genau an dieser Stelle denn auch plötzlich sehr perfide. Und das ist genau das, was da passiert ist eigentlich, dass Menschen, die einfach auch wenig andere Möglichkeiten hatten, aufgrund von relativ fadenscheinigen Vorwürfen vertrieben wurden durch Platzverweis und jetzt sogar dieser Platz ganz allgemein umgestaltet werden soll zu einem Platzkonzept, das man in der Geografie Defensible Space nennt. Es ist ein homogener, übersichtlicher Platz, in dem es keine Ecken gibt, wo sich Leute in Anführungsstrichen verstecken können, um irgendwelche abweichenden Verhaltensweisen unsichtbar sozusagen durchzuführen.
Nun ging es in deinem Vortrag auch um die sogenannte staatliche Fürsorge für Obdachlose, beziehungsweise der neutralere Begriff ist vielleicht staatlicher Zugriff auf sie. Wie würdest du denn so einen Zugriff ganz grundsätzlich bewerten?
Das finde ich eine gute Frage, die ist auch sehr schwierig zu beantworten, denn ich finde, also mich auf Menschenrechte zu berufen, finde ich in dem Fall wahrscheinlich basal, weil wie würde man sich fühlen, jeder Mensch, du, ich, alle, wie würde man sich fühlen, wenn man etwas tut und jemand kommt und sagt, ja, ich weiß, dass du es tun musst, aber du darfst es jetzt nicht. Die Gründe kann ich dir nicht unbedingt nennen, aber lass. Oder, im Grunde genommen, wenn ich mich jetzt hinsetzen möchte und ein Bier trinken oder dann Kaffee trinken oder von mir aus auch einfach auch darauf angewiesen sind, jetzt sofort aufs Klo zu gehen, dann wird ja auch niemand sonst schreien und sagen, das ist ein krimineller Akt. Allerdings ist es eben bei obdachlosen Menschen aufgrund dieser stigmatisierenden dieser sichtbaren Armutszeichen sozusagen häufig ganz anders bewertet. Man sollte aber tatsächlich, finde ich, zwischen Menschen in verschiedenen Umständen eigentlich nicht unterscheiden und sagen, jedem, jeder, jedes kommt dieselben Rechte zu und jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung. Und ganz abgesehen von den strukturellen Verhältnissen, die Menschen da vielleicht dazu auch zwingen, im öffentlichen Raum zu wohnen, die sollten eigentlich nicht da reinzählen, darüber zu entscheiden, wie Menschen sich zu verhalten haben, solange es natürlich nicht jemanden gefährdet, jemand anderen. Also wenn es zum Beispiel, Menschen sollten aufgrund ihrer Handlungen und ihrer sozialen Kompatibilität behandelt werden und nicht aufgrund ihrer Lebensumstände und ihrer vor allen Dingen Bedürfnisse und vor allen Dingen das Schlafen im öffentlichen Raum behindert. Das hat Freiburg gesagt, zwar die Reinigungsmaschinen, aber dann sollen die Reinigungsmaschinen einfach 2 Tage später kommen oder vielleicht die Menschen kurz bitten aufzustehen, weil es vielleicht auch für die schön ist, wenn sie auf einem sauberen Schlafplatz schlafen. Ich denke, da wird einfach mit vielerlei Maß gemessen, was nicht fair ist. Und das Recht auf Selbstbestimmung und selbstbestimmtes Leben sollte das Höchste sein, mit dem man Menschen umgeht.
Ist immer ein bisschen schwierig, jetzt direkt Lösungen aus dem Ärmel zu schütteln, aber hast du vielleicht irgendwelche Dinge, die Mensch tun kann, wenn man sagt, krass, ich sehe da viele Menschen ohne Wohnung, irgendwas würde ich gerne tun?
Also ja, natürlich kann man die Menschen ansprechen und fragen, ob sie gerne übernachten möchten, das kann man gerne und gut tun. Allerdings sollte man einfach auch im Hinterkopf haben, dass gerade in Freiburg gerade mal 400 Schlafplätze in Hilfsorganisationen auf 820 geschätzte obdachlose Menschen kommen. Das heißt, also selbst wenn man irgendwie sagt, komm, ich bringe dich jetzt zu irgendeiner Hilfsorganisation, kann es einfach wirklich, also ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass dort kein Schlafplatz vorhanden ist. Das ist das Erste, das soll sich jetzt aber ändern, es sollen mehr Plätze geschaffen werden. Auf der anderen Seite natürlich ist es auch wieder dieses Messen mit an vielerlei Maß. Also vor allen Dingen im Sommer Menschen einen Schlafplatz anzubieten, ist sicherlich eine freundliche Geste. Aber jetzt zum Beispiel Menschen einfach auch über Menschen zu entscheiden, dass sie vielleicht diese Not haben, und finde ich auch einen schwierigen Schritt. Ich glaube, was man einfach machen kann, ist sie einfach ja behandeln wie alle anderen Menschen auch. Und wenn sie Bedürfnisse kommunizieren, die auf diese Bedürfnisse auch eingehen. Und wenn das ein nettes Gespräch ist, eine Zigarette oder vielleicht auch einen Einkauf im Supermarkt oder medizinische Hilfe. Anders wird es dann natürlich, wenn es kalt ist und man sieht, dass die Menschen einfach nicht fähig dazu sind, für sich vielleicht irgendwie selbst in dem Moment zu versorgen. Zum Beispiel, weil sie schon kalt sind oder irgendwie eingeschlafen sind, was ja einfach auch Teilerscheinungen sind von beginnenden Erfrierungen. Allerdings ist das tatsächlich eine völlig andere Hausnummer sozusagen. Ich glaube, vor 2 Jahren gab es eine Frau, die dadurch einem Mann das Leben gerettet hat, weil dieser Mann im öffentlichen Raum eingeschlafen ist und unreichend gewärmt war. Und der wurde dann auch im Krankenhaus behandelt. Allerdings gilt auch, wie gesagt, da einfach zum Beispiel, da gibt's auch im Internet, das kann man auch gut nachgucken, auf futter.de ist das, glaube ich, oder Badischen Zeitung, kann man gut googeln, auch Richtlinien, die zum Beispiel die Polizei veröffentlicht hat, dass die Menschen nicht angerüttelt werden sollen oder irgendwie angestippt werden sollen mit dem Fuß oder ähnliches erniedrigendes Verhalten, gilt es dann natürlich einfach zu vermeiden. Also auch hier würde ich die Faustregel nehmen, gesunden Menschenverstand einschalten, so humanitäre Mitleidsschiene, ich großer Wundertäter gehe zu einem armen Menschen und versorge, sollte man da vielleicht einfach beiseite lassen und einfach die Menschen behandeln, wie man sich selbst wünscht, behandelt zu werden. Das ist tatsächlich eine der basalsten Regeln, die in allen Kulturkreisen auch oder in vielen Kulturkreisen auch formuliert vorliegt. Allerdings scheint das auch so das Schwierigste zu sein, was im sozialen Leben manchmal aufkommt. Aber ich denke, wenn man kurz darüber nachdenkt, wie man sich das vielleicht selbst wünscht, wie mit einem umgegangen wird, dann kann man da, glaube ich, ganz gut so vorgehen. Auf der anderen Seite, auf politischem Wege, lohnt es sich natürlich einfach, sich gegen unternehmerische Stadtmaßnahmen zu wehren, auch auf demokratischen Ebenen, zum Beispiel dem Gemeinderat Anfragen zu schreiben, zum Beispiel zur Situation von Obdachlosen in Freiburg, oder einfach auf Demonstrationen gehen oder in politische Gruppen gehen, die sich darum kümmern, dass einfach marginalisierte Menschen mehr Rechte bekommen durch politische Kämpfe. Es lohnt sich, und das ist vielleicht einfach auch ein emanzipatorischer Ansatz, als jetzt hinzugehen und irgendwie arme Leute helfen zu wollen. Davon halte ich mehr, von politischem emanzipatorischen Kampf.
Gibt's von dir noch irgendwas, was du noch gerne hinzufügen willst, nachdem ich jetzt noch gar nicht gefragt habe?
Ja, Leute, die obdachlos sind, haben ein sehr, sehr schweres Leben. Das durchschnittliche zu erwartende Lebensalter liegt in Deutschland im Durchschnitt bei 49 Jahren, in Hamburg zum Beispiel bei 47 Jahren, in Freiburg sind es immerhin 51 Jahren, das nicht zuletzt mit den höheren Temperaturen zusammenhängt. Was auch immer ihr tun könnt, ist vor allen Dingen dieses schwere Leben zu erleichtern, und das ist tatsächlich ein Umstand, der in unserer reichen Gesellschaft trotzdem noch vorhanden ist und ansteigt, sogar parallel dazu, also in Korrespondenz dazu ansteigt, wie das Reichtum zunimmt. Also die Wirtschaftskraft wächst und parallel dazu wächst die gesellschaftliche Armut. Und ich lade alle Menschen dazu ein, tatsächlich darüber nachzudenken, was man daran ändern kann, weil man etwas ändern muss. Es kann nicht sein, dass in einem westlichen Land Menschen, also teilweise völlig unverschuldet und auch verschuldet, aber Menschen in einer sozialen Gemeinschaft einen so stark unterschiedlichen Lebenserwartung haben als der Durchschnitt, der bei Männern, glaube ich, um die Ende 60 und bei Frauen teilweise sogar über 80 liegt. Das heißt, obdachlose Menschen haben die Hälfte der Lebenserwartung, und das ist ein Zustand, den man nicht schwer ertragen kann. Eine Gesellschaft sollte daran gemessen werden, wie sie mit den Ärmsten von ihnen umgeht.
Ja, dann danke ich dir für das Gespräch, ja, und schön, dass du hier warst.
Vielen Dank.